Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur letzten Vorlesung Physikalische Chemie 1 für Life Science. Vielen Dank, dass gestern von Ihnen so viele da waren. Hat mich sehr gefreut. Jetzt würde ich gerne kurz Kapitel 20, zumindest den Anfang, rekapitulieren. Da hatten wir uns mit physikalischer Kinetik, also Diffusion, Bewegung von Molekülen, die nicht miteinander reagieren, beschäftigt. Und ich hatte, das haben Sie, glaube ich, in Ihrem Aufschrieb noch nicht, hier vermerkt, dass wir zunächst eine makroskopische Betrachtung angeschaut haben, bei der man nicht ein einzelnes Teilchen anguckt, sondern zum Beispiel Konzentrationsgradienten oder ein Konzentrationsprofil C von X. Wir sagen also nur, es sind so und so viele Teilchen pro Volumeneinheit an einer Stelle und beschäftigen uns nicht mit dem einzelnen Teilchen. Das sagt Ihnen schon, dass wir gleich im Anschluss auch eine mikroskopische, ein mikroskopisches Bild diskutieren werden. Und Sie werden aber sehen, das führt zum gleichen Ergebnis. Hier sehen Sie zwei Gleichungen, das erste und das zweite Fick'sche Gesetz. Und Sie sehen, dass dieses erste Gesetz hier den typischen Aufbau hat, wie für ganz, ganz viele Prozesse, bei denen irgendetwas strömt. Also hier hätten wir einen Teilchenstrom, der ist entgegengesetzt dem Konzentrationsgradienten. Also der Konzentrationsgradient steht hier. Hier, das ist ein Minus, die Proportionalitätskonstante ist der Diffusionskoeffizient. Sie können eine ähnliche Gleichung genauso formulieren für einen elektrischen Strom, für einen Wärmestrom, für ein Volumenstrom mit Druckunterschied, das funktioniert ganz allgemein. Hier eben jetzt der Strom aufgrund der Diffusion. Und das Beispiel war ja, wir starten mit einem Konzentrationsgradienten, das heißt in der einen Ecke viele Teilchen, in der anderen Ecke wenige Teilchen. Und haben dann beobachtet, dass dann ein Fluss von Orten hoher Konzentration zu Orten niedriger Konzentration stattfindet. Und dadurch ändert sich natürlich mit der Zeit das Konzentrationsprofil. Sie werden dort, wo Sie zunächst viele Teilchen haben, später weniger haben und umgekehrt. Deswegen könnte man auf die Idee kommen zu überlegen, wie ändert sich denn dieses Konzentrationsprofil mit der Zeit? Und das ist ein bisschen trickreicher als zunächst erwartet. Sie dürfen nämlich nicht nur diesen Fluss zu einer bestimmten Zeit anschauen, sondern müssen auch noch im Hinterkopf haben, dass in dem Moment, wo die Teilchen anfangen zu strömen, sich ja das Konzentrationsprofil ändert und damit ändert sich auch wieder der Fluss. Also Sie müssen sozusagen ständig Ihre Informationen aktualisieren. Und das ist berücksichtigt hier in diesem zweiten Fick'schen Gesetz, wo Sie sehen, dass das Konzentrationsprofil, was jetzt eindimensional vom Ort und von der Zeit abhängt, eben sich im Laufe der Zeit nach dieser Differentialgleichung verhält. Diese Differentialgleichung kann man lösen und eine Lösung steht hier. Das ist ein Konzentrationsprofil, C von X und T, was hier gegeben ist. Und Sie sehen, hier steht die Zeit drin. Ich hatte Ihnen auch eine Skizze geliefert. Das hier ist im Wesentlichen eine Gauss-Kurve. Und diese Gauss-Kurve wird mit der Zeit immer breiter und nimmt entsprechend in der Intensität ab, sodass die Fläche unter der Kurve, sprich die Gesamtzahl der Teilchen, konstant bleibt. Und das beschreibt dann ganz ordentlich das Diffusionsverhalten von Teilchen. Okay. Dann können wir uns anschauen, wie man Diffusionsbewegung auf einer mikroskopischen Skala angucken kann, wenn man einzelne Teilchen anschaut. Und dazu gibt es dieses Bild hier. Das ist jetzt nur eine Bewegung in zwei Dimensionen, aber das können Sie ohne Probleme auch auf drei Dimensionen erweitern. Und Sie sehen, das Teilchen startet immer in der Mitte des jeweiligen Bildes beim Ursprung bei 0, 0. Und dann sehen Sie hier ja zufällige Teilchenbewegungen. Und zwar an sechs verschiedenen Beispielen. Und wenn Sie eine solche zufällige Teilchenbewegung für alle Teilchen simulieren, dann bekommen Sie genau das raus, was wir gerade eben als Fick'sches Gesetz beschrieben haben. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen diskutieren, wie man das simulieren kann. Und das Ganze ist eben unter dem Stichwort Random Walk. der eben, ja, wie der Name sagt, zufallsbasiert abläuft. Das würde ich vielleicht eben mal aufschreiben. Die mikroskopische Herangehensweise wäre also Random Walk. Und wieder möchte ich mich zunächst auf eine Dimension beschränken. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Random Walk. Das ist ein ganz typisches Modell, mit dem Sie ganz viel beschreiben können, von Aktienkursen über Proteinfaltung bis zu Verhalten von einzelnen Personen in Menschenmengen. Ist ein ganz typischer Ansatz. Man kann ihn eben auch verwenden, um Molekülbewegungen zu beschreiben. Die Situation, die ich vorschlagen möchte, ist die folgende. Wir haben eine eindimensionale Achse, die könnte zum Beispiel hier entlang laufen. Ich gebe mich dafür her, dass ich kurz das Teilchen darstelle. Und ich kann mich jetzt als Teilchen in diesem Random Walk Modell immer genau um eine Schrittlänge bewegen, und zwar entweder um eine Schrittlänge nach rechts. Ich komme natürlich aus meinem Weltbild, also ich meine damit rechts in diese Richtung. Und die andere Möglichkeit wäre, den Schritt nach links zu machen. Und die Verteilung der Rechts- und Linksschritte soll völlig zufällig sein. Das heißt, wir könnten das Ganze zur völligen Lächerlichkeit ausbauen, wenn jeder von Ihnen jetzt eine Münze rausholt und einmal eine Münze wirft und bei Kopf mache ich einen Schritt nach links und bei Zahl einen Schritt nach rechts und dann fänden Sie es witzig und ich so mittel. Gut, dann könnten wir, Sie sind heute sehr viele, also vielleicht sind Sie 50 Personen, dann würde ich irgendwie 50 Schritte gemacht haben. Und die Frage wäre, wo bin ich nach diesen 50 Schritten? Haben Sie eine Anschauung? Worauf würden Sie setzen? Wo bin ich nach 50 Schritten? Was meinen Sie? Wäre auch mein Tipp, ja, die größte Wahrscheinlichkeit würde man dafür bekommen, dass Sie, wenn Sie 50 Mal Münze werfen, ungefähr gleich oft Zahl und Kopf geworfen haben. Das heißt, eine große Wahrscheinlichkeit wäre, dass ich am Ende wieder in der Mitte bin. Aber natürlich könnte es auch passieren, dass Sie 50 Mal Zahl werfen. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber möglich. Und genau so simuliert man einen Random Walk. Ich fasse Ihnen das Ganze grafisch zusammen. Ich glaube, das ist das Bildchen, was ich zeigen möchte. Sie sehen, hier startet die Person, das könnte zum Beispiel ich sein, bei 0 auf der X-Achse. Und dann macht die Person drei Schritte nach links, vier Schritte nach rechts, zwei nach links, zwei nach rechts und so weiter. Und nach 30 Schritten ist sie tatsächlich wieder am Ausgangspunkt zurückgekommen. Das ist hier oben ein bisschen verklausuliert, also 15 Schritte nach links, 15 Schritte nach rechts insgesamt. Die Distance traveled ist gerade der Unterschied zwischen den Schritten nach rechts und nach links, der ist nämlich 0. Hier drüben sieht man das Experiment einfach nochmal wiederholt. Und hier sehen Sie, haben wir insgesamt 16 Schritte nach rechts und nur 14 Schritte nach links gemacht, insgesamt auch 30. Und das führt dazu, dass der zurückgelegte Weg eben plus 2 ist. Ich glaube, das ist soweit klar. Jetzt muss man sich vorstellen, ich würde dieses Experiment gerne sehr, sehr oft machen und überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit befinde ich mich nach zum Beispiel 30 Schritten wieder in der Mitte. Mit welcher Wahrscheinlichkeit finde ich mich nach 30 Schritten bei der Position plus 2 und so weiter? Und um das zu mathematisieren, hatte ich Ihnen schon das Münzen-Analogon gezeigt. Wir werfen eine Münze und entscheiden uns, ob wir nach links oder nach rechts gehen. Die Münze sei so gemacht, dass sie mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Kopf, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Zahl werfen. Hier sind jetzt vier Beispiele gezeigt, Entschuldigung, drei Beispiele gezeigt, wie man das Ergebnis erhalten kann, wenn man viermal Münze wirft. Und da sehen Sie, gibt es die Möglichkeit, dass ich Kopf, Zahl, Zahl, Zahl werfe oder die Wahrscheinlichkeit Kopf, 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 Kopf oder die Wahrscheinlichkeit Kopf, Zahl, Kopf, Kopf. Ist Ihnen klar, dass jeder dieser Sequenzen gleich wahrscheinlich ist? Ja, es ist genauso wahrscheinlich, dass Sie ja, eben viermal hintereinander Kopf werfen, wie diese Wahrscheinlichkeit hier gegeben ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Ah, es steht schon da, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kopf werfe, ist hier ein halb. Die muss ich multiplizieren mit ein halb für die nächste Wahrscheinlichkeit. Ein halb gibt ein Sechzehntel. Also die Wahrscheinlichkeit für jeden, für jede dieser Sequenzen ist ein Sechzehntel. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wenn Sie ausrechnen wollen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich nach vier Würfen wieder hier in der Mitte stehe, macht es keinen Unterschied, ob Sie geworfen haben Kopf, Kopf, Zahl. Zahl erinnert ein bisschen die Tanzstunde. Also, ich will jetzt nicht zu intim werden, aber ein gewisses Trauma für mich darstellte. Gut, jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen. Also, wir machen diesen Random Walk mit vier Münzwürfen. Und was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass es für das Ergebnis, nämlich die Frage, stehe ich wieder hier in der Mitte, unerheblich ist, ob es Kopf, Kopf, Zahl, Zahl ist oder, was noch ein bisschen schwieriger ist, Kopf, Zahl oder und so weiter. Und auch das kann man sich überlegen, wie hier die Wahrscheinlichkeiten sind. Sie sehen hier die 16 verschiedenen möglichen Sequenzen, wie ich viermal die Münze werfen kann. Jede dieser Sequenzen hat die Wahrscheinlichkeit von einem Sechzehntel. Haben wir uns gerade ausgerechnet. Aber die Frage, ob ich wieder in der Mitte stehe oder nicht, hängt nicht davon ab, wie genau die einzelne Sequenz ist, sondern nur davon ab, wie die Gesamtzahl von Köpfen und Zahlen ist. Und das sehen Sie hier in der Mitte. Ich komme an der gleichen Stelle raus, egal ob ich Kopf, Kopf, Zahl, Zahl werfe oder ob ich Kopf, Zahl, Kopf, Zahl nehme. Oder mit anderen Worten, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, Achtung, Fachbegriff, Mikrozustände führen zum gleichen Makrozustand. Der Makrozustand wäre zweimal Kopf, zweimal Zahl und die dazugehörigen Mikrozustände sind eben diese Sequenzen hier. Also zum Beispiel Zahl, Zahl, Kopf, Kopf gehört zum gleichen Makrozustand wie Zahl, Kopf, Zahl, Kopf. Okay. Nächster wichtiger Punkt ist, die Wahrscheinlichkeit für einen Makrozustand ist proportional zur Anzahl der zugehörigen Mikrozustände. Das ist eine der arrogantesten Arten, die ich kenne, um das Spiel Siedler von Catan zu erklären. Wenn Sie mit jemandem aus vielleicht dem nicht-naturwissenschaftlichen Bereich Siedler von Catan, Sie kennen das Spiel, ja? Da gibt es irgendwie so sechseckige Felder, man würfelt mit zwei Würfeln und wenn man auf einem Feld sitzt, das mit einer Zahl bezeichnet ist, die der Summe der beiden Würfel entspricht, dann bekommen Sie irgendeine Rohstoffkarte. Und ich glaube, bei sieben kommt der Räuber oder so. Und für Spieler, die jetzt vielleicht nicht aus dem naturwissenschaftlichen Milieu kommen, ist es so gemacht, dass die Zahl 12 auf der Karte extrem klein gedruckt ist, während die Zahl 8 rot und fett gedruckt ist. Und der Grund ist, dass die 8 viel häufiger gewürfelt wird bei Würfen mit zwei Würfeln als die 12. Und da könnte man sich fragen, warum ist das so? Ist der Würfel gezinkt? Das ist natürlich nicht so. Jeder der Würfel gibt völlig stochastisch eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6. Aber um die 8 zu bekommen mit zwei Würfeln, gibt es viel mehr Mikrozustände, als um die 12 zu würfeln. Mit anderen Worten, es gibt nur einen einzigen Mikrozustand für die 12, nämlich ich muss die 6 und die 6 würfeln. Das Gesamtergebnis 8 zu bekommen, also um den Makrozustand 8 zu erzielen, habe ich viel mehr Mikrozustände. Wir können sie eben zählen. Das ist nämlich 6 und 2, 5 und 3, 4 und 4, 3 und 5 und 2 und 6. Das sind 5 Mikrozustände. Das heißt, die Chance, dass Sie Rohstoffe bekommen auf dem Feld mit der 8, ist 5-mal größer als auf der 12. Und also meine Schwester glaubt mir das nicht und wir spielen relativ regelmäßig dieses Spiel und sie führt tatsächlich in einem kleinen DIN A5-Heft eine Strichliste, um rauszufinden, ob diese Verteilungen stimmen und ich kann Ihnen nach jahrelanger Erfahrung sagen, sie stimmen. Gut, also nochmal, die Wahrscheinlichkeit für einen Makrozustand hängt von der Anzahl der Mikrozustände ab. Und da sehen Sie eben, die Chance, dass ich nach 4 Schritten Random Walk wieder in der Mitte stehe, ist 6-mal größer als die Wahrscheinlichkeit, dass ich alle 4 Schritte nach links gelaufen bin. Das müssen wir jetzt in irgendeine Formel fassen. Die Wahrscheinlichkeit Omega i, nämlich die Wahrscheinlichkeit, den Eaton-Makrozustand zu erhalten. Ich schreibe hier auf, Wahrscheinlichkeit für den Eaton-Makrozustand ist gegeben als die Anzahl der zugehörigen Mikrozustände, die möchte ich gerne Omega i nennen. Das ist die Anzahl der zugehörigen Mikrozustände, geteilt durch die Anzahl aller Mikrozustände. Das könnte ich vielleicht schreiben als Summe j Omega j. Das ist einfach nur in Formeln gefasst, was ich Ihnen gerade auf den Bildchen gezeigt hatte. Und also wie man unschwer erkennen kann, ist dieses hier ein kleines Omega. Das kleine Omega steht für die Wahrscheinlichkeit, einen Makrozustand zu finden. Und die zugehörige Anzahl von Mikrozuständen wird gerne symbolisiert durch ein großes Omega, was mir hier auch sehr schön gelungen ist. Also, so vielleicht, ja? Gut. Ich gehe nochmal zurück zu meinem Beispiel mit den 4 Würfen für den Random Walk. Die Wahrscheinlichkeit, in der Mitte zu landen bei 4 Schritten, ist also gegeben als 6 Anzahl der zugehörigen Mikrozustände geteilt durch die Gesamtanzahl der Mikrozustände, also 16. Oder mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, bei 4 Schritten im Random Walk in einer Dimension wieder in der Mitte zu landen, ist bei 6/16. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schritt nach links gegangen zu sein, wäre 4/16 und die Wahrscheinlichkeit, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen raus, 4 Schritte nach links gegangen zu sein, ist gerade 1/16. Bei 4-mal Münzwerfen ist es relativ einfach abzuzählen, wie viele Mikrozustände zu einem Makrozustand gehören. Wenn Sie 100, 1000, 10.000 Schritte angucken, dann ist es ein bisschen lästig, die Anzahl der zugehörigen Mikrozustände per Hand abzuzählen. Und ich würde Ihnen gerne einfach das Ergebnis angeben. Omega von M und N, wobei M die Anzahl der Münzwürfe ist, und n die Anzahl von Kopf ist gegeben als M-Fakultät geteilt durch M minus N in Klammern Fakultät mal N-Fakultät. Das gebe ich Ihnen einfach an. Wir könnten an einem einzigen Beispiel vielleicht mal eben überprüfen, ob die Formel stimmt. Gehen wir nochmal zurück. Hierhin. Wir wollen gucken, ob die Formel tatsächlich liefert, dass ich bei 4 Münzwürfen, bei denen ich zweimal Kopf werfe, ich tatsächlich 6 zugehörige Mikrozustände habe. Also ich würde sozusagen testen. Omega 2, nein, Omega 4, 2 wäre bei 4 Münzwürfen zweimal Kopf zu bekommen. Die haben wir gerade in der Tabelle gesehen, müsste 6 ergeben. Kann das irgendjemand jetzt nachverfolgen, was ich da gerade mache? Ja, okay. So, jetzt könnten wir das mal einsetzen. Das wäre also 4 Fakultät geteilt durch 4 minus 2 Fakultät ist 2 Fakultät geteilt durch 2 Fakultät. Das heißt, das ist 4 mal 3 mal 2 mal 1 geteilt durch 2 mal 2. Und jetzt kürze ich die 2 mal 2 mit der 4 hier und es kommt 6 raus. Die Formel stimmt. Naja, so kann man es vielleicht nicht sagen, aber in diesem Fall liefert die Formel das richtige Ergebnis und wenn Sie mir vertrauen, dann könnten Sie annehmen, dass die Formel korrekt ist. Das hier ist die Zusammenfassung eines Ergebnisses, bei dem ich einen Random Walk gemacht habe mit 100 Münzwürfen und Sie hätten erwartet, dass Sie die größte Wahrscheinlichkeit haben, dass Sie 50 mal Zahl und 50 mal Kopf haben. Deswegen ist hier auch das Maximum und Sie sehen, es ist sehr unwahrscheinlich, 100 mal Zahl oder 100 mal Kopf zu haben. Das heißt, wenn wir jetzt unser Experiment mit diesem komischen Hin- und Herlaufen hier ein paar Mal machen würden, dann wäre das hier die erwartete Verteilung der Endposition. Okay. Wenn Sie jetzt Moleküle beschreiben, dann würden Sie gerne einen Schritt weggehen von ich werfe Münzen, die haben einen Schritt nach rechts gemacht oder sowas, dann würden Sie gerne sowas hier bekommen. Das heißt, Sie machen hier aus dieser Verteilung, die diskret ist, eine kontinuierliche Verteilung und bekommen dann hier so eine Kurve. Und Sie können das mit verschiedenen Näherungen rechnen. Ich gebe Ihnen einfach das Ergebnis an. Das wäre sowas wie eine Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Anzahl von Schritten nach rechts zu finden. Die wäre gegeben durch 1 durch Wurzel 2 Pi Sigma E hoch, Klammer auf, minus NR minus μ in Klammer zu zum Quadrat, durch 2 Sigma Quadrat, Klammer zu. Und wenn Sie da ein bisschen drauf gucken, dann sehen Sie schon, dass diese Formel hier ziemlich große Ähnlichkeit hat mit der Gauss-Kurve, die wir als Lösung für das zweite Fick'sche Gesetz gefunden hatten. Und das beruhigt Sie, dass das so ist, denn wir würden natürlich erwarten, dass die mikroskopische und die makroskopische Beschreibung zum gleichen Ergebnis führen. Hier vielleicht noch ganz kurz ein paar Anmerkungen. Dieses 1 durch Wurzel 2 Pi Sigma, das hier dient wieder der Normierung. μ hier oben ist der Mittelwert der Verteilung. Und das Sigma bezeichnet man als Standardabweichung. Oder auch als Root Mean Square Displacement. Das wäre RMSD. Der Witz bei diesem Root Mean Square Displacement ist, dass sie nicht einfach einen Mittelwert angeben können. Denn wenn Sie nochmal an dieses eindimensionale Experiment denken und Sie überlegen sich, Sie geben den Mittelwert der Ergebnisse an, dann finden Sie natürlich den Mittelwert immer 0. Das sage ich nochmal. Wenn Sie sich überlegen, ich mache dieses Experiment mit dem Hin- und Herlaufen oft, dann finden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende des Experiments sich in der Mitte befindet, mit kleineren Wahrscheinlichkeiten nach außen. Wenn Sie sich fragen, wo befindet man sich im Mittel, also den Mittelwert bilden, ist das Ergebnis langweilig, weil Sie im Mittel immer finden, dass man sich wieder in der Mitte aufhält, weil Sie genauso eine große Wahrscheinlichkeit haben, irgendwo rechts zu stehen, wie links zu stehen. Und deswegen bilden Sie ein Root Mean Square Displacement, das heißt, Sie berechnen die Wahrscheinlichkeiten als quadrierter Abstand zur Mitteposition. Damit werden positive und negative Vorzeichen gleich behandelt und ziehen dann die Wurzel draus. Und das gibt Ihnen Maß dafür, wie weit Ihr Teilchen gekommen ist. Das hier ist ein bisschen Basiswissen der Gauss-Verteilung. Das hier ist diese Gauss-Verteilung. Hier taucht dieses Sigma auf. Und Sie sehen, wenn Sie von der Mitte Minus oder Plus Sigma weggehen und dann diesen hier schön lila gefärbten Bereich verwenden, dann haben Sie eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, nämlich eine von 68,3%, dass Sie innerhalb dieses Plus-Minus-Sigma-Intervalls liegen. Also das soll Ihnen ein Gespür dafür geben, wie weit kann Ihr Teilchen vom Ursprung weg sein. Und wenn Sie den Wert Sigma aus der Gauss-Verteilung kennen, dann können Sie sagen, mit 68%iger Wahrscheinlichkeit ist mein Teilchen irgendwo in dem Bereich zwischen Minus und Plus Sigma. Das hier ist das Ergebnis, was Sie bekommen, wenn Sie einen solchen Random Walk für verschiedene Schrittzahlen durchführen, von 100 bis 10.000. Und da sehen Sie, dass natürlich bei kleinen Schrittzahlen Sie sich nicht weit wegbewegen können vom Ausgangspunkt, bei großen Schrittzahlen jedoch schon, so wie hier. Sie sehen, wenn die Kurve breiter wird, dann sinkt Ihre Amplitude, das muss so sein, weil das Integral über die Kurve immer wieder den gleichen Wert liefern muss, nämlich entsprechend der Teilchenanzahl. Und Sie sehen aber noch was Wichtiges, nämlich dass Sie, wenn Sie die Schrittzahl von 100 bis 10.000 wirklich drastisch erhöhen, Sie nicht besonders weit kommen. Oder mit anderen Worten, die zurückgelegte Entfernung geht nur mit der Wurzel der Anzahl der Schritte. Ich schreibe Ihnen das mal eben auf. Das Sigma zeige ich Ihnen mal im Vergleich. Wenn Sie hier in dieser Gauss-Kurve das Sigma identifizieren oder anders gesagt, wenn Sie 2 Sigma-Quadrat identifizieren als 4dt, dann können Sie daraus ableiten, dass Sigma in einer Dimension Wurzel 2dt entspricht. Für eine Dimension und ohne weitere Ableitung zeige ich Ihnen, für 2 Dimensionen ist es Wurzel 4dt und für 3 Dimensionen ist es Wurzel 6dt. Und das ist wirklich wichtig, weil Sie sehen, dass mit Anzahl der Schritte oder von mir aus auch mit wachsender Zeit das Root Mean Square Displacement nur mit der Wurzel der Schritte oder der Wurzel der Zeit zunimmt. Vielleicht nochmal dieses Parfümbeispiel, bei dem es darum ging, wie die Parfümmoleküle zu irgendwelchen anderen Menschen diffundieren. Dann sehen Sie, funktioniert es sehr gut, wenn man nebeneinander sitzt. Wenn Sie aber darauf bauen, jemanden mit Ihrem Parfüm zu erreichen, der weit weg ist, sagt Ihnen diese Formel, dass es keine gute Wette ist. Weil Sie, wenn Sie den Abstand verdoppeln, schon viermal so lange warten müssen, um wegen dieser Wurzelabhängigkeit, bis der Transport durch Diffusion dorthin gelungen ist. Und kurz und gut, wenn Sie jetzt sich auf andere biologische Prozesse fokussieren, dann könnten Sie sagen, Diffusion ist kein gutes Mittel, um einen Transport über weite Strecken irgendwie bewerkstelligen zu wollen. Das ist eigentlich der Knackpunkt an der Stelle. Jetzt haben wir fast alles schon über Diffusion besprochen. Es gibt noch einen Punkt, der mir wichtig ist, nämlich die Frage nach dem Diffusionskoeffizienten. Der steht da ja relativ unkommentiert da. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass dieser Diffusionskoeffizient abhängt von der Größe des Moleküls, von der Viskosität und so weiter. Ich würde Ihnen hier gerne aber noch eine präzisere Formel geben. Und zwar nämlich die Stokes-Einstein-Gleichung. Und die Stokes-Einstein-Gleichung geht davon aus, dass Sie ein kugelförmiges Molekül haben. Das ist eine Näherung natürlich. Und der Diffusionskoeffizient für dieses kugelförmige Molekül, ich schreibe mal D-Index Kugel, ist gegeben als kt geteilt durch 6 pi eta r, wobei eta die Viskosität ist, kt ist der Temperaturterm und r ist der hydrodynamische Radius, also sozusagen der Radius der Kugel, mit der Sie Ihr Molekül angenähert haben. Und da können Sie eben sehen, wenn Sie ein großes Molekül haben, also einen großen Radius, dann wird es langsam diffundieren, weil dann der Diffusionskoeffizient klein wird. Oder Sie sehen, wenn die Viskosität groß wird, also Ihre Lösung zähflüssig, wird der Diffusionskoeffizient klein. Sie sehen, es ist auch temperaturabhängig. Achtung, ist ein bisschen tricky. Das wirkt so, als wäre der Diffusionskoeffizient linear mit der Temperatur, aber das stimmt nicht, weil die Viskosität auch temperaturabhängig ist. Das kann man sich vielleicht auch nochmal irgendwo vermerken. Gut, damit können Sie das Diffusionsverhalten von kugelförmigen Molekülen gut beschreiben. Jetzt sagen Sie natürlich zu Recht, unsere Moleküle sind aber nicht kugelförmig. Deswegen will ich Ihnen noch eine Folie zeigen, auf der Sie erkennen sollen, dass die Näherung kugelförmig fast immer ziemlich gut ist. Wenn wir eine Kugel haben, dann ist unser Diffusionskoeffizient hier bei 1. Und wenn wir jetzt solche Ellipsoidenkörper haben wie hier, dann sehen Sie, dann kann man die weit von der Kugelform abbringen. Also Sie würden zum Beispiel sagen, bei diesem Achsenverhältnis von 4, das ist wirklich keine Kugel mehr. Wenn Sie dann aber in dieses schöne Schaubild gucken, dann sehen Sie, dass sich der Diffusionskoeffizient für ein Achsenverhältnis von 4 nur um, was weiß ich, 12% unterscheidet von dem einer Kugel. Also dieses Bild soll Ihnen sagen, die Näherung einer Kugel ist selbst für Dinge, die uns überhaupt nicht mehr kugelförmig erscheinen, relativ vernünftig. Die Frage ist, was ist das K in der Stokes-Einstein-Gleichung? Das ist die Boltzmann-Konstante. Vielleicht könnte man das noch deutlicher machen, indem man einen Index B an das K ranschreibt. Man muss allerdings sagen, aus dem Kontext ein kleines K, ein großes T, wird man es oft auch so erkennen. Genau. Gut, dann ist es in jeder ordentlichen Beziehung immer so weit, dass man über die gemeinsame Zukunft sprechen muss. In unserem Fall heißt das, dass wir eine Klausur bestreiten. Zum letzten Mal würde ich Sie darauf hinweisen, bitte melden Sie sich jetzt für diese Klausur an, damit Sie Computerprobleme oder sonstige Gemeinheiten noch ausbügeln können. Okay. Ich hatte Ihnen zugesagt, dass ich Ihnen noch ein Beispiel für eine Klausur zukommen lasse. Das würde ich über Katharina Ilsenseer und Ilias machen. Bekommen Sie? Genau, also Sie dürfen in der Klausur den Bronstein mitnehmen. Mein Rat, den ich nicht öffentlich ausposaunen würde, aber vielleicht doch loswerden, ist, Sie werden ihn nicht brauchen. Ja? Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass Sie jetzt panisch irgendwelche Integrale auswendig lernen oder sowas. Ja? Aber wir machen ja keinen Mathe-Test mit Ihnen. Also, das heißt, entweder sind die Integrale so einfach, dass ich glaube, dass Sie die direkt irgendwie lösen können. Und wenn Sie es nicht können, können Sie im Bronstein nachgucken. Oder Sie sind so schwierig, dass ich denke, da müsste man es im Bronstein nachgucken und dann würden wir sie auch auf der Klausur irgendwie angeben. Also, das Ganze dient mehr Ihrer Nervenberuhigung als einem sonstigen Zweck. Auch die Frage mit dem Taschenrechner war ja schon gestellt. Ja, also wir wollen einfach nicht prüfen, ob Sie Zahlenkolonnen richtig in den Taschenrechner eintippen können. Deswegen machen wir keinen Taschenrechner. Und natürlich werden wir aber nicht, wir werden keine Rechenaufgaben stellen, bei denen Sie Zahlenwerte einsetzen müssen. Ja, also dann, ich habe mir wirklich den Mund fusselig geredet mit einem Aspekt, der mir wirklich wichtig war. Wir geben uns große Mühe, wir machen eine extra Veranstaltung eben ausgegliedert aus dem Chemiekanon für Leute, die nicht so viel Zeit für physikalische Chemie haben. Unter anderem auch deswegen, weil wir auch Sie für physikalische Chemiegruppen gewinnen wollen, für Bachelor, Master, Zulassungen, sonstige Arbeiten. Bitte, wie würde man das der Tagesschau sagen, bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.